HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist der Iran-Experte Ali Sadrezadeh zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Ali Sadrezadeh ist im Iran geboren und aufgewachsen. Er kam als junger Mann nach Deutschland. Der Journalist ist seit Jahrzehnten deutscher Staatsbürger und hat sich hier ein Leben aufgebaut. Doch die Auseinandersetzung mit der Politik in Iran und deren Auswirkungen auf die Welt lässt ihn nicht los. Regelmäßig reist er dorthin, um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Heute ermöglicht er uns einen Einblick in die aktuelle politische Situation dort und den Alltag im Iran. Und er erzählt aus seinem eigenen Leben. Herzlich willkommen, Ali Sadrezadeh.
Vielen Dank.
Herr Sadrezadeh, in den vergangenen Jahren gab es die Wirtschaftssanktionen von Seiten des Westens, auch von Deutschland, die mit dem Atomabkommen aufgegeben wurden. Und vor rund 1,5 Monaten hat US-Präsident Trump dieses Atomabkommen mit dem Iran gekündigt und die Wirtschaftssanktionen wieder in Kraft gesetzt. Das ist ja ein Akt, der sämtliche diplomatischen Bemühungen bisher zunichte machen könnte.
Es ist in der Tat so. Man hat gesagt, dass dieses Abkommen das größte diplomatische Leistung der Politik innerhalb der letzten 50 Jahre ist. Das heißt, 15 Staaten haben 3 Jahre lang intensiv verhandelt. Vorher haben sie 10 Jahre lang intensiv verhandelt. Und dann haben sie es geschafft, dass ein Krieg wirklich verhindert wurde durch ein Abkommen. Und dieses Abkommen hat die Zustimmung Europas, Zustimmung Russlands, Zustimmung Chinas, Zustimmung Obamas. Aber Herr Trump war von vornherein dagegen, wollte überhaupt keine Einigung mit dem Iran haben. Zuerst einmal gegen den Iran kämpfen. Und als Erste, was er getan hat in seinem Amt als Präsident, hat er angekündigt, ich werde zerreißen dieses Abkommen. Ja. Und das hat er auch getan. Und jetzt entsprechend fahren sie fort, eine sehr, sehr harte, noch nie dagewesene Politik.
Jetzt ist es so, wie es ist. Herr Sadrezadeh, was sind Ihre schlimmsten Befürchtungen?
In 2 Wochen etwa, die Amerikaner beginnen mit einer noch nie in der Geschichte gewesene Sanktion gegen das Land. Das heißt, man wird Iran total einkreisen, so dass man nicht mal 100 Euro in den Iran bzw. aus dem Iran überweisen kann. Und viele sagen, dass dieses Jahr wird das entscheidende Jahr für die Islamische Republik sein, ob diese Gottesstaat überhaupt bleiben wird oder nicht.
Manche Journalisten, so auch Sie, befürchten eventuell einen Militärputsch. Was würde dadurch besser für den Iran?
Nichts, glaube ich nichts, aber das ist das Problem. Also Sie stehen vor einem Scheideweg. Entweder springen Sie über Ihren eigenen Schatten, und dann gehen sie auf die Amerikaner zu und verhandeln sie mit den Amerikanern über all die Probleme, die sie haben. Es ist nicht nur Atomfrage. Das Atomproblem ist gelöst. Amerikaner haben andere Probleme mit dem Iran. Wahrscheinlich werden wir nachher darüber reden. Also entweder setzt sich der Iran, also die Herrschenden in Teheran, sitzen sich mit den Amerikanern an einem Tisch und verhandeln über all die Probleme, die sie miteinander haben. Oder öffnen Sie das Land, das heißt so, dass alle demokratische Kräfte auch erscheinen können und eine politische Lösung finden, eine diplomatische politische Lösung, die alle im Lande mittragen. Oder machen Sie einen Militärputsch, das heißt die Revolutionsgarden, die de facto die gesamte Wirtschaft, man sagt 70% der Großindustrie in der Hand haben, auch die politische Macht an sich reißen und sagen, jetzt versuchen wir aus Position der Stärke mit den Amerikanern zu reden. Aber das glaube ich nicht, dass es ein Erfolg wäre. Aber so wird auch diskutiert. Also alle diese 3 Wege, die ich gezählt habe. Öffnung der Gesellschaft, damit man die Zustimmung der Bevölkerung oder Mehrheit der Bevölkerung hat. Verhandeln der jetzigen, wie wir am Beispiel Nordkorea gesehen haben, ohne Änderung in der Gesellschaft. Verhandeln mit Trump oder ein Militärputsch. Dass, sagen wir mal, aus der Position der Stärke man den Amerikanern einen Stern bieten kann. Weiß man nicht, aber eine dieser Wege muss in diesem Jahr stattfinden.
Das sagt der Iran-Experte Ali Sadrezadeh. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie hatten das gerade angesprochen, Herr Sadrezadeh, diese Wirtschaftssanktionen. Die schwersten Sanktionen der Geschichte hat der US-Außenminister Pompeo dem Iran angedroht und gibt sich allen gegenüber unversöhnlich, die diese Iran-Politik der USA nicht mittragen wollen. Zum Beispiel meinte er damit auch die EU. Und US-Botschafter Grenell hier in Deutschland, der fordert über Twitter im Befehlston, deutsche Firmen müssten Iran-Aktivitäten sofort zurückfahren. Wie kann denn Deutschland hier seine eigenen Firmen schützen?
Es gibt Möglichkeiten, aber der Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, groß sind nicht unsere Möglichkeiten. Es ist ja so, deutsche Firmen müssen sich entscheiden, entweder das Geschäft mit dem Iran oder mit Amerika. Mhm. Und Amerika sagt denen, wenn ihr im Iran tätig seid, dann vergisst den amerikanischen Markt. Und jede Unternehmer, also große Unternehmen sowieso, werden sofort den amerikanischen Markt wählen, mhm, weil der iranische Markt verglichen mit dem amerikanischen Markt nichts ist.
Kurzer Einschub, trotz der Strafzölle,
ich meine, wenn man einen ganz kleinen Betrieb hat, sagen wir mal 50 zu 100 Angestellte und auf dem amerikanischen Markt gar nichts zu tun hat, kann man mit dem Iran Geschäfte machen. Mhm. Es sei denn, man tritt ein in den amerikanischen Markt, dann unterwirft man sich den amerikanischen Gesetzen, dann muss man Sanktionen befürchten. Also in diesem Bereich konnte die deutsche Bundesregierung diesen Firmen Schutz bieten.
Ja.
Und sagen, falls ihr irgendwann mal amerikanische Sanktionen zu befürchten habt, werden wir euch sowohl materielle als auch juristische Hilfe anbieten. Das ist das eine. Und das andere, da die Sanktionen dazu führen, dass, wie ich vorhin gesagt habe, gar kein Geld in den Iran und aus dem Iran überwiesen werden kann, könnte die Bundesregierung eine extra Bank, es gibt auch eine DH-Bank, eine extra Bank, die nicht auf amerikanischem Kontinent tätig ist, für die Überweisungen mit dem Iran sozusagen in Verbindung bringen. Das
also
ist möglich.
Über einen Umweg dann.
Einen Umweg. Aber man ist noch nicht einig, man verhandelt. Die Europäer haben auch Bedenken mit dem Iran, so ist es nicht. Sie wollen zwar das Atomabkommen retten, aber die Franzosen, die Deutschen, die Engländer, die haben auch gewisse Forderungen an Iran. Manchmal ist das auch gleiche Forderungen, wie Trump an Iran hat. Also, die Art und Weise, wie Iran Israel beschimpft und gegen Israel vorgeht, die Art und Weise, wie Iran im Irak vorgeht, die Art und Weise, wie Iran im Syrien vorgeht, all das sind die Sachen, die für die Europäer auch beunruhigend sind. Das heißt, man verhandelt mit dem Iran, aber auf jeden Fall will man das Abkommen retten. Das heißt, die Situation will nicht schlimmer werden als die jetzt ist.
Sie hatten gerade Syrien auch angesprochen. Welche Rolle spielen Israel, Saudi-Arabien oder Jordanien in diesem Zusammenhang gegenüber Iran?
Also all diese sunnitische arabische Länder hatten bis jetzt Angst, dass die islamische Revolution, die wirklich eine Ausstrahlung hatte in der Region, könnte übergreifen auf diese Länder. Manche sagen sogar, dieser arabische Frühling ist Folge dessen. Manche sagen, all das, was wir an politischer Islam erlebt haben seit Anfang der 80er Jahre, ist Folge der iranischen Revolution. Weil alles, selbst Al-Qaida, selbst diese islamische Staat, die sind Antworten, islamische Antworten auf den Iran, auf den islamischen Art. Also politischer Islam, sagt man, neue politische Islam ist, hat mit dem Iran angefangen. Und dann in letzter Zeit ist Iran schwächer geworden. Außerdem Saudi-Arabien ist Wortführer dieser sunnitischen Länder, die befürchteten, diese islamische Revolution könnte übergreifen auf die sunnitische Welt. Deshalb haben die Saudi-Arabien einen sehr, sehr eigenartigen Schritt übernommen. Auf einmal sind sie über ihre eigene Schatten gesprungen, haben sie sich verbündet mit Israel. Israel als historischer Feind. Ja.
Historischer Feind, haben aber jetzt einen gemeinsamen Feind.
Der Feind ist der Iran. Und die machen gemeinsame Sache gegen den Iran. Jordanien ebenso. Und schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits besiegen sie den Iran, wenn sie können, mit Israel. Andererseits verhindern sie die Ausstrahlung der islamischen Revolution in ihren eigenen Ländern. Und sie sind dabei. Und deshalb sieht man auch Netanyahu in allen Veranstaltungen der Welt, der sagt, selbst arabische Länder sind über Iran verärgert. Ja. Und wir sind Verbündete Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, selbst Kuwait und so weiter.
Ja, zwischenzeitlich hatte Iran ja auch schon mal Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Vor kurzem erst auf die Golanhöhen. Und darauf hat Israel iranische Ziele in Syrien angegriffen. Spielen also offensichtlich beide mit dem Feuer? Oder ist es eher so ein gegenseitiges In-Schach-Halten?
Nein, für Syrien kann es sehr, sehr gefährlich werden. Für den Iran, sogar für die gesamte Region. Die Israelis befürchten, dass die Iraner es versuchen werden, mit Hilfe der Hisbollah an der Grenze Israels auf dem syrischen Territorium eine ähnliche Situation herzustellen wie in Südlibanon. Das heißt, von da aus dauernd, so wie wir gesehen haben, von Südlibanon aus Hisbollah gegen Israel vorgegangen ist. Das ist das eine. Das andere fürchten die Israelis, dass die Iraner überhaupt Syrien sich bemächtigen wollen. Mhm. Ja? Und die Iraner haben auch einiges getan, um Israel zu dieser Überzeugung zu bringen. Unter anderem sagt man, etwa 60.000 Leute haben sie aus Irak, Afghanistan und Pakistan dahin gebracht mit den Offizieren der iranischen Revolutionsgarden und sie agieren dort. Sie haben in der Tat Bashar Assad von Sturz gerettet, gemeinsam mit Russland. Sie sind im Grunde genommen im Syrien Herr der Luftwaffe Russlands sozusagen. Russland agiert in der Luft, Iran agiert auf dem Boden gemeinsam mit diesen militanten Gruppen, die aus verschiedenen Ländern gesammelt hat und dahin gebracht hat. Und das fürchtet Israel, dass Syrien ein zweites schiitisches Land wird und eine Bevölkerungsaustausch sogar stattfindet, weil Syrien inzwischen solche Gesetze erlassen hat, dass die Rückkehr all diese Flüchtlinge, diese 6 Millionen Menschen unmöglich macht. Ja. Also Israel droht, Iran muss aus Gesamtsyrien raus. Und wir müssen Iran nicht erlauben. Aber andererseits, so leicht geht es nicht, weil es ja eine internationale Koalition ist. Sie sind mit Russland da, kämpfen gegen dieser islamische Staat, gemeinsam manchmal mit den Amerikanern. Aber Israelis sagen, nein, muss aus Gesamtsyrien Iran raus. Und Iran wird wahrscheinlich nicht so leicht rausgehen. Daher sage ich, es kann sein, dass es so eine Konfrontation zwischen Iran und Israel kommt. Mhm. Und das ist ein großer Krieg in der Region.
Also die Situation hält die Welt in Atem. Ali Sadrissadeh ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie haben sich auch 3 Musiken ausgesucht. Und die erste stammt von den Toten Hosen. Tage wie dieser heißt der Titel. Ja. Warum kommen Sie darauf?
Das war die erste deutsche Gruppe, deren Entstehung ich miterlebt hatte. Mhm. Und zufällig war ich auch in Köln seine Zeit. Und dann habe ich deren Texte immer verfolgt und hat immer mir besser gefallen. Und dann bis zuletzt habe ich der Auftritt von Campino bei der Verleihung des Echo-Preises als eine sehr imponierende, also beeindruckende Geschichte erlebt. Hat mir sehr gefallen, hat etwas Geschichtliches erreicht. Mhm. Preis ist verschwunden seit dem Auftritt Campino, wo er sich gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus geäußert hat. Und habe ich gesagt, da habe ich jahrelang nicht umsonst Sympathie gehabt.
Campino ist der Sänger der Toten Hosen, der Frontmann, wie man sagt. Ja, und jetzt hören wir die Band, Tage wie diese.
An Tagen wie diese.
Toten Hosen, Tage wie diese. Und an einem dieser Tage sitzt Ali Sadrissadeh bei uns im Doppelkopfstudio. Er ist Journalist und Iran-Experte und er hat sich diese Musik gewünscht. Herr Sadrissadeh, Sie sind 1945 geboren in Estabanat im Iran und haben dort als Lehrer gearbeitet. Und im Schah-Regime sind Sie aufgewachsen. Der hat sich ja immer einen westlichen Anstrich gegeben, geschmückt von seiner nach Pariser Vorbild gekleideten zweiten Ehefrau Farah Diba. Doch in Wirklichkeit hat er ja hunderttausende politische Gegner in den Kerker werfen lassen bzw. ermorden lassen. War das einer der Gründe, warum Sie den Iran verlassen wollten?
Nicht vordergründig. Ich war auch im Iran als ein junger Lehrer gegen das System im Iran. Es gefiel mir nicht wie vielen anderen Jugendlichen damals nicht, weil wir eine andere Welt wollten. Ob wir uns etwas vorgemacht haben oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ich bin hierher gekommen, weil ich eine Zulassung der Universität Kiel hatte, um dort Psychologie zu studieren. Ich war ja Lehrer und wollte auch in diese Richtung, Psychologie, Pädagogik, wollte ich was fortsetzen.
Hatten Sie denn erst die Absicht, dann wieder in den Iran zurückzukehren?
In den Iran zurückzukehren. Mhm. Und Vordiplom habe ich auch gemacht. Und nach, wie gesagt, ich war schon politisch engagiert im Iran oder angehaucht engagiert. Und als ich hierher kam, waren die Reste der Studentenbewegung, der 68er Bewegung, die ich alles mitgekriegt habe.
Haben Sie das vom Iran aus auch alles mitbekommen? Der Scharbesuch, der Tod von Benno Ohnesorg und so weiter.
Wir haben mitbekommen durch BBC, selbst damals BBC Rundfunk hat uns über die Ereignisse der 2. Juni, 2. Juni in Berlin, Besuch des Schahs
und 1967
und Tod von Benno Ohnesorg. Man hat sich natürlich nicht vorstellen können, dass ein bestimmter Teil der Gesellschaft sich gegen den Schah in Berlin erhoben hätte, nämlich die Studenten. Man hat gedacht, ja, die gesamte Mehrheit der Deutschen habe sich auf der Straße und so weiter. Also, als ich dann hierher kam, war die Studentenbewegung dann nicht mehr so existent wie 68. Es war 1970, als ich kam. Aber nichtsdestotrotz waren die Unis alle politisiert.
Ja.
Man fühlte sich dort aufgehoben.
Sind Sie in diesen Sog dann hineingekommen?
Und all diese K-Gruppen, die an den Unis gab, und die Iraner sind auch diskussionsfreudige Menschen, haben wir uns mit all den Gruppen, die von Trotzkisten bis KBW, bis KB, bis KPD und so weiter, die hatten alle möglichen Theorien. Ehrlich gesagt, ich war weder Maoist noch Anhänger der Sowjetunion damals, eher Richtung Trotzkismus. Aber man mischte sich in diese Diskussion mit den verschiedenen linken Gruppen mit und demonstrierte mit denen und verteilte Flugblätter an dem Howaldwerke in Kiel, war so ein Schiffbau, Werftindustrie mit 30.000 Arbeiter, so ein Ausländer geht um 5 Uhr morgens dahin und verteilt Flugblätter gegen das System des Kapitalismus. Und das war natürlich interessant.
Klar, Moment, Ausländer sagen Sie. Sie waren es ja tatsächlich. Sie kamen aus dem Iran, sprachen kein Wort Deutsch. Wie sind Sie denn hier empfangen worden als Ausländer?
Als ich nach Kiel kam, waren wir Exoten. 100 Ausländer insgesamt in Kiel, in diese große Stadt mit 200.000-300.000 Einwohnern. Und man hat uns sehr freundlich, exotisch begutachtet. aber Studentenmilieus war unser Zuhause. Das waren unsere Väter und Mütter. Und wir haben uns unter den linken Studenten aufgehoben gefühlt.
Da haben Sie wahrscheinlich auch schnell Deutsch gelernt bei
sehr
denen.
Sehr schnell Deutsch gelernt, weil wir viel mit denen diskutieren mussten über verschiedene theoretische Ansätze, die aus Kuba, China, Russland rüberschwappten. Und wir hatten auch was zu sagen. Wir waren auch Kronzeuge für die linken Studenten, Kronzeugen der Ausbeutung des Imperialismus in der Dritten Welt sozusagen. Deshalb hat man uns auch behandelt als Opfer des Imperialismus, des Kapitalismus. Und wir fuhren zu allen möglichen Veranstaltungen der Deutschen. Ich habe dann so viel mich engagiert, dass dann ich irgendwann mal in den Zeitungen lesen musste. Offenbar haben die Geheimdienste des Schahs uns ausfindig gemacht und meinen Namen auch weitergegeben. Dann stand in einer Liste die Name der Volksverräter und einer von denen war ich. Also damit war auch der Weg in den Iran verbaut.
Ja, später kamen Sie dann nach Frankfurt, um hier Politik und Germanistik zu studieren. Haben Sie sich schnell in die deutsche Gesellschaft eingefunden? Denn es war ja schon zunächst eine völlig andere Kultur für Sie.
Ja, die Iraner haben, ich weiß nicht, so eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Mhm. Also es war kein Problem, die Anpassung, zumal ja, wie gesagt, die Politik eine Transmission war für die Annäherung zu dieser Gesellschaft. Das heißt, die studentischen Gruppen an den Universitäten haben viel beigetragen dazu, dass wir auch die Universität kennengelernt haben, die Menschen kennengelernt. Ich muss aber auch sagen, wir haben einen Blickwinkel gehabt, was nicht umfassend war. Es war ein Blickwinkel der linken deutschen Studenten über diese Gesellschaft. So haben wir die deutsche Gesellschaft kennengelernt. Ob die gesamte Gesellschaft war, inzwischen bezweifle ich.
Inzwischen
aber so
wir,
haben wir die Gesellschaft
war.
Kennengelernt.
Ja, Ali Sadrezadeh, Sie sind Journalist, gebürtiger Iraner und leben seit 48 Jahren in Deutschland, in Frankfurt. Von hier aus verfolgen Sie nach wie vor die Politik im Iran. Und irgendwann war es soweit, 1979 wurde Schah Mohammad Reza Pahlavi durch die iranische Revolution gestürzt und die Monarchie wurde durch Ayatollah Khomeini abgelöst. Viele Exil-Iraner haben damals aufgeatmet, Sie auch?
Ja, ich erinnere mich, am Frankfurter Flughafen saßen eine Woche lang mehrere tausend iranische Studenten, alle Exilierte, alle Oppositionelle aus allen Teilen der Welt und warteten auf Flugzeuge, weil es keine Flugzeuge gab. Und sie mussten über alle möglichen Herrenländer, also mit großen Hoffnungen sind Tausende dieser exilierte Akademiker in den Iran gegangen. Ich bin selbst 1979 über Damaskus, Beirut und Bagdad nach Teheran gefahren, weil es kein direktes Flugzeug gab. Weil alles gebucht war, es gab nichts. Und auf einmal kamen tausende Iraner, politisierte Iraner, in den Iran zurück.
Also alle dachten, jetzt wird es besser.
Jetzt wird es ein Paradies geben, jetzt werden wir eine Hoffnung haben. Khomeini hat auch am Anfang selbst nicht geglaubt, dass die Geistlichkeit, dass die Mullahs die Macht erheben können, wenn man sich erinnert. Alle Regierungsmitglieder der ersten Regierung nach der Revolution waren Krawattenträger, weltliche. Banisadr, der war der erste Staatspräsident der Islamischen Republik, sitzt jetzt im französischen Exil. Bazargan wurde der Ministerpräsident, wurde nach 6 Monaten nach Hause geschickt. Also am Anfang hat Khomeini gesagt, Kommunisten können in der Regierung, Frauen brauchen nichts zu befürchten. Ich gehe nach Rom, also diese heilige Stadt, und dort wird mein Vatikan sein und ich agiere so etwa wie der Papst. Aber das war natürlich gelogen.
Ja.
Gelogen, weil sie vorhatten, also die Geistlichkeit, die Mullahs vorhatten, alle anderen Gruppen auszuschalten. Mit Hilfe der Moscheen, nicht nur mit Menschenmassen, sondern auch mit Brutalität, eine nach dem anderen ausgeschaltet, aus der Regierung und aus den Institutionen herausgeworfen. Und das Jahr der Revolution war ich im Iran und auch die erste Regierung habe ich miterlebt. Und dann kam ich zurück hierher, wusste ich nicht, ob ich in Deutschland bleibe. Dann fing der Krieg mit dem Irak an. Und dann bin ich zurück und weiter geblieben und habe von Iran aus in diesem einem Jahr der Revolution für die DPA gearbeitet. Und dann kam ich hierher und dann kam die DPA auf mich zurück und habe hier weiter als Journalist gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, für die Frankfurter Rundschau zu schreiben. Und über die Frankfurter Rundschau ist dann der HR auf mich aufmerksam geworden und habe dann für den HR einiges gemacht. Und dann HR hat gesagt, ja, komm hier und schlage dein Zelt hier auf. Ja. Weil zur Zeit brauchte man jemanden, der diese Region jemandem erklärte, was ist los.
Und der HR bzw. die ARD wäre ja dumm gewesen, diese Ressourcen nicht zu nutzen. Ali Sadrezadeh, Sie waren dann ARD-Korrespondent in Rabat in Marokko und waren im zweiten Golfkrieg im Irak, vor Ort im Irak, in Afghanistan. Wie haben Sie die Erlebnisse dort dann geprägt?
Der HR hat mir die Möglichkeiten geboten. Ich bin für die ARD nach Afghanistan gefahren. Aha. Afghanistan herrschte immer noch Najibullah da. Und diese Taliban waren damals draußen. Und der Westen nannte diese Taliban Freischäler, Freiheitskämpfer. Ja. Ich erinnere mich, ich kam zurück und habe gesagt, die sind keine Freiheitskämpfer. Die sind Fundamentalisten. Schlimmer als die Fundamentalisten im Iran, schlimmer als die Geistlichkeit im Iran. Und Najibullah ist zwar Alliierte der Sowjetunion, aber nichtsdestotrotz schlimmer sind noch die Taliban. Und meine Erlebnisse habe ich erzählt, weil ich mit Najibullah Interview führte und er zeigte mir die Art und Weise, wie er Bildungspolitik betreibt. Schulklassen, Mädchen und Jungen zusammen in Afghanistan, muss man sich vorstellen. Es war 1984, 85. Ich bin dreimal nach Afghanistan gefahren. Und naja, gut, für den Westen, da ja der Kampf gegen die Sowjetunion das Entscheidende war, man die Sowjetunion schlagen wollte, wurden Taliban damals zu Freiheitskämpfer. Und man hat sie so unterstützt, dass mit ihrer Stinger-Rakete, die sie auf den Schulter legten, die sowjetischen Flugzeuge nicht mehr Afghanistan überfliegen konnten. Also ergo führte zu dem Sieg der Taliban. Und als die Taliban gesiegt hatten und Najibullah hingerichtet hatten, hat man das Land einfach sich selbst überlassen, bis man irgendwann mal erlebt hat oder erfahren hat, dort hat sich Bin Laden eingenistet. Also wir müssen gestehen, das war die Folge der westlichen Politik in Afghanistan. Man hat nicht gesehen, wen man als Freiheitskämpfer der Welt verkauft.
Der Westen hat ja die Taliban und Bin Laden zu dieser Zeit auch genutzt oder benutzt.
Muss ja, man benutzt gegen die Sowjetunion. Ja. Ich war an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Und der Berater von Präsident Reagan hieß damals Brzezinski. Herr Brzezinski war persönlich mit Stinger-Raketen hingekommen und das Bild, vergesse ich nicht, stand auf Khyber Pass, also dieser Übergang von Pakistan zu Afghanistan. Und saßen 1000 Taliban-Leute und Brzezinski hat eine Stinger-Rakete genommen in der Hand, hat gesagt, das ist die Waffe und mit dieser Waffe werdet ihr den Feind schlagen und euer Land befreien. Und dann fingen sie an, diese Raketen unter diesen Taliban zu verteilen. Und nach einer Woche könnten die Flugzeuge der Sowjets nicht mehr über Afghanistan fliegen. Das heißt, das war eine Wende des Krieges, als ich dort war. Hab gesehen, hab gesagt, ja, dieses Land geht Bach runter. Also Najibullah stürzte und die Taliban kamen an die Macht. Und man hat von Afghanistan in den westlichen Medien nichts mehr gehört, bis irgendwann mal 2001 man erfahren hat, Bin Laden sitzt da.
Und die Amerikaner auch den Krieg begonnen haben. Dann wurden die Taliban zu Feinden. Bin Laden wurde verfolgt, später ja auch getötet. Inzwischen heißt es, hat sich daraus der Islamische Staat, die IS-Milizen entwickelt und die meisten schätzen sie weit gefährlicher ein, als die Taliban es jemals waren. Ali Sadr Sadeh ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sprechen ja auch mehrere Sprachen, Herr Sadr Sadeh. Also für einen Auslandskorrespondenten in diesen Ländern ist es ja auch unabdingbar, neben Persisch, Englisch, Arabisch, auch Französisch, Deutsch ja sowieso. Und das Lied, das wir jetzt hören, das ist in iranischer Sprache, also ihrer Heimatsprache. Und es heißt Nemimuni von Gugusch. Worum geht es in diesem Lied?
Nemimuni heißt, du bleibst nicht. Gugusch habe ich deshalb gewählt, das ist wahrscheinlich eine Einmaligkeit in der Welt. Diese Frau wird vom Großvater, Vater und Enkel und wahrscheinlich noch Urenkel gehört. Und alle finden sie modern. Also das war die erste Popsängerin des Landes. Und sie hat auch in Italien Preise gewonnen und hat Pop in den Iran gebracht. Und zwar Anfang der 60er Jahre. Man muss sich vorstellen, Iran, Anfang der 60er Jahre, eine Frau, die halbnackt auftritt sozusagen und singt. Das war die Verwestlichung des Landes. Sie war die Inkarnation der Frauenfreiheit und sie hatte hervorragende Texte. Das hat dazu geführt, dass sie nach der Revolution zuerst einmal 2 Jahre lang geschwiegen hat, nichts gesagt hat. Und sie ist clever auch genug. Nach 2 Jahren Schweigen ist sie ins Ausland gekommen. Und im Ausland, jedes Mal, wo sie irgendein Konzert gibt, sind Tausende, wie gesagt, von Großvater bis Urenkel, sind anwesend.
Die reisen von überall her an,
dann wahrscheinlich. Von überall her und dann hören sie diese Frau an. Sie präsentiert Nostalgie, sie präsentiert Modernität, sie präsentiert Frauenfreiheit, sie präsentiert alles. Sie präsentiert die Vergangenheit und die Zukunft und Gegenwart zugleich. Und deshalb habe ich das gewählt. Dieses Phänomen hat mich interessiert.
Dann hören wir jetzt Gugusch mit Nemimuni.
نکن باز بازیگری از فکر بردن دلم، ای کاش که بذاری، تازه رسیدم به این آرامشی که دارم، برپا نکن در دل من آشوب دیگری، هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا، مرهم اگر نمیشدی زخم نزن دل مرا، هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا، مرهم اگر
Gugusch heißt diese Sängerin und ihr Titel Nemi Mooney, ein, ja kann man so sagen, Popsong aus dem Iran, ein Schlager, der alle Generationen vor dem Radio versammelt, besonders in den Konzerten. Ali Sadrezadeh hat sich dieses Lied gewünscht. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Sadrezadeh, Sie sind Journalist und reisen auch immer wieder in den Iran, um sich die Situation dort anzusehen, und nach wie vor haben die Mullahs den größten Einfluss, und doch hatte sich vor ein paar Jahren ein bisschen was verändert. Ich habe in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung gelesen, damals, dass junge Leute, junge Frauen ihr Kopftuch auch schon mal ablegen, ihren Schleier oder in lockerer binden, dass sie bei Tanzveranstaltungen auch schon mal eng angeschmiegt tanzen, was vorher verboten war. Was ist da passiert?
Der Iran ist Teil dieser Welt und im wahrsten Sinne des Wortes Teil dieser Globalisierung. Vor 3 Wochen wollte man einen Telegram-Messenger verbieten. Man hat es nicht geschafft. 40 Millionen von diesen 80 Millionen Iraner, ja. 40 Millionen nutzen dieses Telegram.
Es sind doch sehr viele junge Menschen. Ich glaube, die Hälfte der Einwohner sind junge Menschen
im Iran. Junge Menschen, nicht nur junge, sondern auch ältere. Internet ist so Teil des Lebens geworden, dass man nicht ausschalten kann. Auch die Sicherheitskräfte brauchen Internet. Und die Iraner sind Meister, um Zensur zu umgehen im Internet. Und dieses Internet hat eine Welt produziert, eine virtuelle, aber auch freie Welt produziert, gegen die die Machthaber machtlos sind. Mhm. Alle Touristen, die in den Iran reisen und zurückkehren, haben ein Aha-Erlebnis. Oh, das ist nicht das, was ich mir gedacht habe. Das Bild im Iran, was sich präsentiert auf den Straßen bei den Menschen, ist das andere als das Bild, was wir in den Zeitungen hier lesen. Okay. Wir lesen hier politische Analysen. Ja, Iran, Mullahs, Israel, Amerika, Trump und gleich. Das ist auch richtig, aber das ist nicht der Iran.
Das ist nicht alles, ne?
Das ist nicht alles. Und die Wirklichkeit ist erstens eine junge Gesellschaft, die mehrheitlich lesen und schreiben kann. 60% der Studenten sind Frauen im Iran. Mhm. Selbst in Deutschland gibt es diese Zahl nicht. Also Frauen studieren, junge Menschen sind mehrheitlich Akademiker. Man hat für die gar keine Arbeit, aber die sind beschäftigt mit dem Internet, mit ihren iPhone und so weiter. Und sie haben ein Bild, das sich diametral von dem, was die Mullahs anbieten wollen, entgegnen. Ich war in fast allen arabischen Ländern, in fast allen islamischen Ländern dieser Welt, kann ich von mir behaupten. Ich habe nirgendwo gesehen, dass die Moscheen so leer sind wie im Iran. Und in der Stadt Teheran mit 14 Millionen Einwohnern gehen am Freitag etwa 4.000 zum Gebet. Und diese 4.000 sind bestellte Leute. Das heißt, die Herrschenden haben gesehen, da ja die junge Generation sich an diese virtuelle Welt richtet, machen wir auch als Herrschende eine virtuelle Welt. Das heißt, die Mullahs haben auch ihre eigene Fernsehwelt. Das heißt, die Bilder, die sie produzieren, ist ihre Macht. Je nachdem, wie man Kamera hinstellt, dann sieht man eine Menge Menschen. Ja? Und dann nach Ausland hin können zeigen, das sind unsere Anhänger. Das hat mit der Realität Iran gar nichts zu tun.
Man kann auch dann mit diesem Medium, und offensichtlich nutzen die Mullahs das, ja, die Bevölkerung und auch die Bürger der Welt manipulieren. In dem gleichen Artikel, Herr Sadrezadeh, habe ich gelesen, dass auch sogenannte Schönheitsoperationen im Iran gang und gäbe sind, besonders für Frauen. Also die lassen sich die Nase richten, die Lippen aufspritzen, sind fast schon Statussymbol, und überhaupt haben Kosmetiksalons und die Schönheit, was auch immer das heißen mag, einen sehr hohen Stellenwert bei iranischen Frauen. Sind das nur scheinbare Widersprüche, und man kann die Hoffnung haben, dass sich eines Tages die Situation, ob mit oder ohne Mullahs, noch weiter lockern wird?
Ich glaube, viele sagen, wenn überhaupt Iran eine Zukunft hat, weil viele fürchten, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, dass auseinanderdividiert wird. Dass man muss nicht vergessen, Iran ist eine multinationale, multiethnische Gesellschaft. Wir haben Kurden, wir haben Türken, wir haben Araber, wir haben Belutschen, wir haben Turkmenen und die haben durch die Jahrtausende miteinander gelebt. Aber ob sie, weiß ich nicht, angesichts der Situation. Jetzt zu den Kosmetik und zu den Frauen. Wenn eine Frau gezwungen wird, nur das Gesicht zeigen zu dürfen und nicht mehr weiter und will sich auch präsentieren als Frau, bleibt nichts anderes, um alles daran zu setzen, alles darin zu investieren, dass dieses Gesicht einigermaßen präsentabel ist. Deshalb ist Nasenoperation proportional höher als überall in der Welt. Schönheitschirurgen verdienen enormes Geld. Deshalb ist Kosmetik, beziehungsweise Kosmetik einführt, Kosmetikindustrie auch sehr, sehr, sehr engagiert im Iran. Aber darüber hinaus glaube ich, dass wenn diese Gesellschaft eine Zukunft haben wird, das werden die Frauen bestimmen. Weil Frauen, wie gesagt, 60% der Studenten stellen. Frauen wollen draußen arbeiten. Frauen haben ein Bewusstsein. Frauen lassen sich nicht alles gefallen. Und Frauen versuchen, Nischen zu finden. Und man ist überrascht, welche Nischen diese Frauen sich ergattern. Kaum fliegt ein Flugzeug aus dem Iran weg, noch hat Luftraum Iran nicht verlassen, sind alle Kopftücher weg. Die Iraner mehrheitlich, auch die Iranerinnen im Ausland, sieht man kaum mit Kopftuch, weil sie alles ablegen. Und das werden sie auch im Iran ablegen, wenn sie dürfen. Aber das Problem ist, Kopftuch ist die wichtigste Identität dieser Regierung. Diese Regierung weiß, wenn Kopftuch gelockert wird, wird es schnell um sich greifen, wird die Legitimität der Herrschaft und der Geistlichkeit vollkommen in Frage stellen. Deshalb pochen sie darauf, dass unbedingt das eingehalten werden muss. Und die Frauen wissen das. Also wenn man hier in Deutschland erzählt, eine Frau in Teheran habe ihr Kopftuch als eine Fahne an einem Stock gehisst, man weiß nicht, dass sie stellen die gesamte Herrschaft im Iran in Frage. Und die Menschen stehen drumherum. Das ist eine Revolution. Und viele glauben, wenn die Frauen es schaffen, die Herrschaft der Herrschenden in Frage stellen, dann hat sich die Islamische Republik erübrigt.
Ali Sadrezadeh sagt, die Zukunft des Iran ist weiblich. Die Frauen nehmen und haben das Zepter in der Hand und die Frauen werden es sein, die wahrscheinlich auf lange Sicht irgendetwas ändern können. Jetzt haben wir in Deutschland, auch mit den Männern. Jetzt haben wir in Deutschland, Herr Sadrezadeh, ja auch eine Regierungschefin, Bundeskanzlerin Merkel. Eine Frau, die gerne verhandelt, die nicht vorschnell reagiert oder auf den Tisch schaut. Und Sie sagten ja eben in der ersten Runde, man wird sehen, ob Rouhani verhandeln will, ob er sich darauf einlässt. Was ist er denn für ein Typ? Ist er ein Stratege, ein besonnener Mensch oder ist er eher von schlichtem Charakter und radikal?
Wenn er könnte, würde er verhandeln. Wenn er könnte, würde er sofort mit Trump sich hinsetzen an einem Tisch. Aber das Problem ist, dass er nicht bestimmend ist. Wir haben im Iran ein Verfassungsproblem. Wir haben einmal diese Herrschaft der Gelehrten, Velayat Tafari, Revolutionsführer, mit Ayatollah Khamenei an der Spitze. Und wir haben eine gewählte Regierung. Wir haben Organe und Institutionen im Iran, die nicht gewählt sind. Die sind diejenigen, die von dem Revolutionsführer bestimmt werden. Wir haben auch Organe und Institutionen, die von der Bevölkerung gewählt werden. Das Parlament, die Regierung und die verschiedenen Räte in den verschiedenen Gemeinden. Aber die eigentliche Macht im Iran ist nicht bei Rouhani, liegt nicht bei den gewählten Institutionen, sondern bei Khamenei. Bei diesen schon nicht wählbaren Institutionen, weil Revolutionsführer bis Ende seines Lebens ist der Revolutionsführer, ist Herrschaft der Gelehrte, ist der stellvertretende Gottes, wenn man so will, ist ein Papst des Landes, ist ein Ayatollah, Zeichen Gottes, heißt es wörtlich Ayatollah. Und die eigentliche Macht, wirtschaftliche, militärische, geheimdienstliche und sonstige Macht liegt bei Ayatollah Khamenei und seinen Männern. Und die wollen nicht und die gehören zu den Radikalen. Selbst das Atomabkommen brauchte grünes Licht von Khamenei. Aber viele gehen davon aus, dass die Sanktionen so stark sein werden und die Unzufriedenheit so enorm sein wird, dass Khamenei letztendlich gezwungen sein wird, sein Placé dazu geben und eine Wende zu akzeptieren.
Ja, jetzt gibt es ja seit Jahrzehnten, also seit 1980 keine diplomatischen Beziehungen mehr zwischen USA und Iran, seit die 52 Botschaftsmitglieder als Geisel genommen worden sind, stattdessen eine beständige Kriegsrhetorik. Was muss denn Ihrer Meinung nach geschehen, Herr Sadrissadeh, damit die Zündelversuche einerseits von US-Präsident Trump kein Großfeuer anrichten, beziehungsweise einen Krieg, und damit auf der iranischen Seite die Ayatollahs einen Weg finden, der genau das verhindert?
Heute Morgen habe ich gelesen, einen Aufruf von etwa 200 Universitätsprofessoren im Iran, die die Regierung und Ayatollah Khamenei oder das System dazu auffordern, mit Amerika Kontakt aufzunehmen und mit Amerika zu reden. Und nehmen Sie auch als Beispiel Nordkorea. Wenn Nordkorea sich hinsetzen kann mit Trump, warum wir nicht? Und dann fangen Sie an, den Unterschied zwischen Iran und Nordkorea aufzuzählen, warum es Iran leichter fallen müsste, mit Amerika zu reden als Nordkorea. Ich glaube, es gibt eine gewisse Bestrebung, dass, wenn man eine Katastrophe entgehen will, wenn man die totale Sanktion, wenn man Auseinanderfallen des Landes entgehen will, muss man eine gewisse Öffnung machen, muss man sich mit Amerika ins Benehmen setzen, dass die Regierung dazu kommt, gut, dann reden wir halt über die Probleme, die wir mit dem Westen insgesamt haben. Sonst kommt die Katastrophe. Ich habe die drei Möglichkeiten am Anfang aufgezählt. Diese eine Möglichkeit ist eine Möglichkeit, die ich mir für das Land wünsche.
Ali Sadrissadeh, Sie reden auch darüber, stellen Ihre Expertise auch nach wie vor immer wieder der BBC zur Verfügung. Und Sie schreiben darüber in Ihrem Internetblog, Journal 21 heißt der, bei einem Schweizer Portal. Was ist das für ein Blog?
Es ist ein Portal, es ist eine Webseite für die Journalisten bleiben wollen, ihre Eitelkeit befriedigen wollen. Und weiterhin ihr Gehirn nicht verkalken lassen wollen. Also die da arbeiten, sind alle über 70 beinahe. Mhm. Also der das betreibt, Heiner Hug, ist 30 Jahre Chef der Schweizer Tagesschau gewesen, Chefredakteur gewesen. Wir kriegen kein Geld. Wir zahlen sogar sowas und produzieren das. Und ich bin besonders stolz auf einen meinen Kollegen, Arnold Hottinger, 92 Jahre alt. Und der ist 30 Jahre lang in Beirut gewesen, für Neue Zürcher Zeitung, und hat mehrere Professuren in Amerika abgelehnt, und täglich schreibt er für dieses Journal 21. Manchmal lese ich von ihm Sachen, die ich dann eine Woche später in Spiegel Online sehe, und dann muss ich wirklich Hut abnehmen vor diesem Mann.
Wenn auch nicht täglich, dann wünsche ich mir, dass auch Sie nach wie vor regelmäßig im Journal 21 Ihre Texte schreiben, viele informative Texte und Kommentare. Und vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Der Iran-Experte Ali Sadrissadeh war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder und ich erfülle Ihnen noch einen Musikwunsch. Der stammt aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Die Ode an die Freude, und das ist das Hauptthema des letzten Satzes. Den Text wählte Beethoven von dem Gedicht An die Freude, heißt das Gedicht von Friedrich Schiller. Und in dieser Aufnahme spielt das Gewandhausorchester Leipzig und es singt der Chor des Gewandhauses unter Kurt Masur. Welche Bedeutung hat diese Musik für Sie?
Diese Melodie war so eine Ohrwurm für mich, als ich nach Deutschland kam. Ich weiß nicht, warum es zu einem Ohrwurm wurde. Später habe ich erfahren, dass es zu einem Hymne für Europa geworden ist. Und angesichts dessen, was wir in der Welt sehen, ich glaube, Barack Obama hat gesagt, die Europäer wissen nicht, was sie haben. Das ist die größte Leistung der Menschheit, Europäische Union. Man muss aus Mittleren Osten stammen, um das bewerten zu können. Was heißt das, wenn so viele Nachbarn und Nationen sich jahrhundertelang bekriegen, und anschließend versuchen, selbst ihr Geld aufzugeben, selbst ihre Regierung aufzugeben und sich zu vereinigen, eine gemeinsame Außenpolitik haben und gemeinsam Probleme dieser Welt zu lösen. Das ist die größte Leistung der Menschheit. Nämlich Europäische Union sind sie dabei zu verspielen, leider. Das habe ich gesagt, wir spielen diese 9. Symphonie von Beethoven.
Vielen Dank, Ali Sadrissadeh.